Wunderschönen guten Morgen oder Nachmittag oder Abend, wann immer ihr das guckt. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr mit dabei seid. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Habt ihr das schon mal gefragt? Das ist so eine der Fragen, die uns Pastoren wohl am häufigsten gestellt wird. Und es ist eine der existenziellen Fragen unseres Lebens. Wenn ich die Antwort darauf finde, dann finde ich das Leben. Es ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Zweck meines Daseins, nach dem Ziel des Lebens. Warum bin ich da? Was soll das alles hier in dieser Welt? Und was hat es mit mir zu tun? Das hat auch was mit meiner Herkunft zu tun und mit meiner Hoffnung, mit meiner Zukunft. Wenn du dich als Zufallsprodukt siehst, so als zufälliges, ungewolltes Durchgangsprodukt in einem ziellosen Evolutionsprozess, dann ist letztendlich alles sinnlos. Und abgesehen davon, dass es deine Bestimmung ist, zu sterben und Platz für irgendwas anderes zu machen, was nach dir kommt, dann ist am Ende auch alles ziemlich wertlos und ziemlich egal. Und dann bleibt eigentlich nur Verzweiflung. Aber wir Menschen spüren, dass es mehr gibt, dass wir mehr sind und dass es mehr geben muss. In unserem Herzen ist diese Hoffnung, diese Sehnsucht nach einem Sinn, nach einem Zweck, nach einem Wert, nach Erfüllung in unserem Leben. Und das ist nicht nur so ein leerer, zufälliger, grausamer Scherz der Natur, dass wir diese Empfindungen haben in einem ziellosen, kalten Universum. Nee, diese Empfindungen sind da, weil es ein Ziel gibt, weil es einen Sinn gibt, den es zu entdecken gibt, weil es einen Schöpfer gibt, ein echtes, geistliches, persönliches Gegenüber, der uns geplant hat und der einen Plan für unser Leben hat. Und ihn gilt es als erstes zu entdecken und kennenzulernen. Unsere Bestimmung hat natürlich etwas mit ihm zu tun, mit unserem Schöpfer, mit unserem Konstrukteur, mit unserem Papa. Meine kleine Tochter, die hat so ein Bilderbuch, wo es um ein Häschen geht, das seine Eltern sucht. Und das läuft dann von einem Tier zum nächsten und fragt, bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Bist du meine Mama, bis es endlich die richtige findet? Dieses Häschen ist rastlos, bis es die Mama gefunden hat. Und diese Geschichten beschreiben ja meistens unsere menschliche Erfahrung. Wir sehen was Ähnliches bei Adoptivkindern, die sich meistens irgendwann auf die Suche machen nach ihren Eltern, nach ihrer Herkunft, nach ihrem Ursprung. Wenn wir den kennen, dann können wir vorangehen. Gott sei Dank können wir unseren Schöpfer kennen, weil er sich uns offenbart hat in Jesus und in diesem Buch. Und er hat uns auch seinen Willen, seinen Plan für unser Leben offenbart. Und deswegen ist es so begeistern, Gemeinschaft mit ihm zu haben und die Bibel zu studieren. Je mehr wir ihn und seinen Willen kennen, desto mehr wachsen wir in unsere Bestimmung, desto mehr sind wir in unserem Element, desto mehr sind wir wie Fische im Wasser und nicht außerhalb des Wassers. Gott kennen und seinen Willen kennen ist absolut notwendig für unser Heil, für unseren Seelenfrieden, für das Zuhause-Sein, das im Reinen sein, einfach heil sein in unserem Leben als Menschen, die wir sind. Wir feiern jetzt zusammen Gottesdienst und wir haben Gemeinschaft mit Gott, wollen ihm zuhören. Und das ist so wie nach Hause zu kommen. Und das Schöne ist, dass wir das überall tun. tun können. Nicht nur im Kirchengebäude oder im Gemeindegebäude, sondern überall, wo wir sind. Er ist da. Und das wollen wir uns bewusst machen. Wir wollen alles andere jetzt ruhen lassen und ihm begegnen. Und wir sind in einem wunderbaren Bibelabschnitt heute Morgen, wo Jesus uns in 3 kurzen Sätzen sagen wird, was Gottes Plan, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und ich schätze das. Das ist unendlicher Reichtum, den wir da haben. Also lass uns loslegen. Vielleicht eins noch, wenn du zuhörst oder zusiehst und du wie wir alle diese Sehnsucht in deinem Herzen spürst und dir aber bewusst ist, ich kenne Gott noch nicht, ich bin ihm ferne, ich weiß auch nicht wirklich, wie ich ihm nahe kommen kann. Jesus ist der Weg zu ihm. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg. Denn er hat unsere Schuld getragen, die uns trennt von dem heiligen, perfekten Gott und uns entfremdet von ihm, unserem Schöpfer, uns von unserer Bestimmung trennt. Aber du kannst Jesus dein Herz öffnen und du kannst ihn rein bitten und du kannst ihm deine ganze Lebensschuld übergeben und sie von ihm abnehmen lassen. Er hat deine Schuld an Kreuz getragen, er hat sie weggeschafft und er hat dadurch Versöhnung mit dem Vater Gott erwirkt, deinem Schöpfer. Er ist auferstanden, er lebt und er lädt dich ein. Also lade du ihn ein, vertraue dich ihm an und folge ihm nach. Das kannst du jetzt machen, wenn du es noch nicht getan hast. Jetzt gleich zu ihm umkehren, in einer einfachen Entscheidung, mit einem einfachen Gebet, in einfachen Worten, ganz normal, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Gott kennt dein Herz sowieso. Du kannst dich zu ihm bekehren und die Beziehung mit ihm beginnen. Dann wird dieser Gottesdienst auch viel mehr Sinn machen. Also wenn du möchtest, kannst du jetzt auf Pause drücken und deine Beziehung mit ihm klären und es festmachen und dann weitermachen. Ich möchte gern beten zu Beginn. Lieber Vater, guter Gott, Papa, wir sind so dankbar, dass du dich uns offenbart hast, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen, uns fühlen müssen wie, weiß nicht, moralische Wesen mit all diesen Sehnsüchten und Hoffnungen hineingekotzt in ein leeres, sinnloses Universum. Nee, wir wissen, du bist da, du warst immer da und du hast all das, was existiert, gemacht für uns als einen Ort, wo wir Gemeinschaft haben können. Und du hast diese Gemeinschaft in Jesus möglich gemacht. In Jesus haben wir einen Treffpunkt heute Morgen. Die Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben. Du bist da und wir sind da. Und wir wollen unsere Herzen jetzt zu dir erheben und seiner Gegenwart bewusst sein. Und ganz bewusst jetzt eintreten in die Gemeinschaft mit dir. Danke, dass wir diese Zeit haben. Danke, dass wir dir begegnen können. Ich möchte beten, dass du unseren Gottesdienst segnest, dass du uns begegnest, Herr, dass du uns ansprichst, jeden ganz konkret persönlich da, wo er gerade steht. Ich danke dir, dass du uns besser kennst, als wir uns selbst kennen. So wollen wir jetzt auf dich schauen und unsere Herzen aufmachen und dir begegnen. Segne uns, während wir das tun. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Diese Frage wird Jesus uns heute beantworten. Ganz klar und einfach, so dass es jedes Kind verstehen kann. Der Kontext ist hier Streitgespräche zwischen Jesus und den jüdischen Leitern. Die wollten Jesus mit Fragen vor dem Volk und vor den Römern in die Pfanne hauen. Und wir haben letzte Woche drei religiöse bzw. politische Gruppen gesehen, die da waren in Israel. Da waren die gesetzlichen, traditionellen Pharisäer und auf der anderen Seite die realpolitischen, innerweltlichen Sadduzäer, die die Auferstehung und viel Geistliches verleugnet haben. Ironischerweise waren viele von ihnen Priester. Und dann haben wir auch noch die Herodianer gesehen. Das waren auch Menschen, die sich politisch mit den Römern arrangiert hatten. Und die erste Runde gegen diese Gegner, wenn wir so sagen wollen, die Jesus hier angegriffen haben, die ging ganz klar an Jesus. Und jetzt sind wieder die Pharisäer dran. Wir lesen in Matthäus 22 im Kapitel 34. Matthäus 22 ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander, und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Das wichtigste Gebot. Die Pharisäer haben sich jetzt wieder versammelt, haben wohl beraten, überlegt, mit welcher umstrittenen Frage sie Jesus hier in Schwierigkeiten bringen könnten. Haben wahrscheinlich auch ihre beste Munition losgeschossen, so wie die Sadduzäer vor ihnen. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, ein Theologe, ein Experte in der Tora, im alttestamentlichen Gesetz, der hatte so eine Frage. Und wenn wir die Parallelstelle im Markus-Evangelium lesen, da gewinne ich den Eindruck, dass es eine Frage war, die ihn persönlich beschäftigt hat. Und wo er persönlich auch wirklich interessiert war, was Jesus antworten wird. Wenn wir an Gottes Willen denken, was ist Gott am wichtigsten? Was ist das wichtigste Gebot Gottes? Das war eine viel diskutierte und umstrittene Frage unter den jüdischen Gesetzesgelehrten. Und die Pharisäer haben gelebt für dieses Gesetz zu erfüllen. Also auch für sie war es eine sehr wichtige Frage und die haben da leidenschaftlich diskutiert und gestritten darüber, welches ist das wichtigste Gebot. Die Schriftgelehrten haben gelehrt, dass es 613 Gebote gibt im alttestamentlichen Gesetz. 248 positive, also Gebote im engeren Sinn, und 365 negative, also Verbote. Und die haben sie dann unterteilt in die wichtigen und in die weniger wichtigeren. So wie viele Menschen das auch heute tun. Also wichtig ist, dass ich niemanden umbringe und dass ich keine Bank ausraube. Aber eine kleine Notlüge hier und da, naja, das ist nicht so schlimm. Und natürlich sind manche Sünden schlimmer als andere, was ihre Auswirkungen betrifft, aber alle trennen uns von Gott. Gottes Maßstab ist Perfektion. Jakobus hat uns geschrieben in Jakobus 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Der ist ein Gesetzesbrecher geworden, der ist schuldig geworden, der hat keine reine Weste mehr. Und deshalb brauchen wir alle Jesus, wir brauchen alle Vergebung. Niemand kann selbstgerecht zu Gott kommen. Also die Schriftgelehrten haben drum gestritten, welches das größte, das wichtigste Gebot ist. Und so haben sie Jesus diese umstrittene Frage gestellt. Und natürlich, egal wie Jesus antworten würde, er könnte es nicht allen recht machen. Das war natürlich ihr Ziel. Wir können es auch nie allen recht machen. Das ist völlig unmöglich und super stressig, wenn wir das versuchen. Aber das war auch nicht der Fokus von Jesus. Und es soll nicht unser Fokus sein. Sein Fokus war, Gott zu gefallen. Und Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott macht uns frei von Menschenfurcht. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Vers 37, und er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und Markus fügt hinzu, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Willenskraft. Das war das große Glaubensbekenntnis Israels im Alten Testament schon. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also der ganze Wille Gottes. Jesus hat wieder ganz anders geantwortet, als die Pharisäer das erwartet haben. Er hat sich nicht verfangen in irgendeiner gesetzlichen Diskussion. Die eine Vorschrift ist ein bisschen wichtiger als die andere oder jene. Er hebt die Frage auf eine viel höhere Ebene. Er spricht das Herz der Sache an, und das Herz der Sache ist unser Herz, unsere Einstellung. Unser praktisches Leben, das, was wir tun, ist die Frucht, ist die Konsequenz unserer Einstellung, unserer Herzenshaltung. Und das übersehen Gesetzliche allzu leicht. Deswegen müssen wir unsere Einstellung und unser Herz im Auge behalten. Was liebe ich? Was schätze ich? Woran hängt mein Herz? Was bestimmt mein Leben? Was treibt mich an? Was motiviert mich? Warum tue ich das, was ich tue? Auch in der Kindererziehung ist es wichtig, dass wir das Herz, dass wir die Einstellung unserer Kinder im Auge behalten. Warum tut mein Kind das, was es tut? Was ist die Einstellung? Was ist das Herz, das dahinter steckt? Was sind die Werte, die dahinter stecken? Was geht da in den Denkprozessen ab? Es ist nicht genug, nur auf dieser äußeren Handlungsebene Probleme anzugehen, zu sagen, hau nicht deinen Bruder. Sondern die Frage ist, was treibt dich dazu an? Du bist neidisch. Du bist eifersüchtig, du bist selbstsüchtig. Wir müssen unseren Kindern helfen, das zu sehen und an die Wurzel des Problems gehen. Wichtig ist, die Einstellung zu ändern, nicht nur das Verhalten zu ändern, diesen behavioristischen Ansatz. Ich meine, du kannst das Richtige unter Anführungszeichen tun mit einer total falschen Einstellung. Und dann ist es auch wieder nicht ganz richtig, oder? Also wichtig, das Herz im Auge zu haben. Und Jesus fasst hier das ganze moralische Gesetz, Gottes ganzen Plan und Gottes ganzen Willen für dein Leben in ein Prinzip zusammen. Liebe. Das ist es. Liebe. Und es ist keine Überraschung für uns, dass Gott, der die Liebe in Person ist, will, dass wir lieben. Der Apostel Johannes in 1. Johannes 4 hat uns geschrieben, Gott ist Liebe. Er ist die liebevollste Person im ganzen Universum. Und deshalb ist er auch die liebenswerteste Person, die existiert. Und je mehr ich liebe, desto mehr bin ich ihm ähnlich. Und desto glücklicher werde ich auch sein, desto mehr lebe ich in meiner Bestimmung, wozu ich geschaffen wurde. Desto mehr bin ich ein Fisch, der im Wasser ist und nicht außerhalb des Wassers ist. Seid ihr nicht froh, dass Jesus es so einfach auf den Punkt bringt? Alle Gebote, alle Verbote, das ganze Gesetz, den ganzen Willen Gottes in einem Wort zusammengefasst hat. Liebe. Ich finde es so erleichternd. Ich könnte mir 613 Gebote nicht merken. Aber eines ist okay. Das schafft mein kleines Hirn. Und macht es das Ganze nicht so einfach, so befreiend einfach? Wir machen uns oft viel zu viel Stress, glaube ich, über den Willen Gottes. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Deutschland oder Afrika? Dass ich die Susi oder die Babsi heirate? Dass ich Maurer oder Tischler werde? Dass ich in die Freikirche gehe oder in die Landeskirche gehe? Und so weiter und so fort. Nee, es ist viel einfacher. Gottes Wille ist viel einfacher. Liebe. Und du hast Gottes Willen getan. Liebe dort, wo du gerade bist. Liebe Gott und deine Mitmenschen. Mach das zu deinem Fokus. Und dann darüber hinaus wird Gott dich führen, ganz natürlich, oder er wird dich auch selbst entscheiden lassen. Aber viel wichtiger als das, wo ich bin und was ich tue, ist mein Herz, ist meine Einstellung, dass ich liebe. Viel wichtiger ist, was ich für ein Mensch bin, mein Charakter, mein Herz. Ich meine, wen juckt's, ob du ein egoistischer Kerl bist in Deutschland oder in Wien oder in Afrika? Als ob der Ort oder dein Job wesentlich wäre, das wesentliche Element für wahre Geistlichkeit. Wesentlich dafür, dass du Gott gefällst und dass du fruchtbar bist, dass du Gottes Willen tust und in Gottes Willen bist. Und ja, ich glaube an Berufungen und an Gottes spezifische Führung, aber ich glaube, wir sind viel zu oft wie die Pharisäer, die ihre Minzenblättchen und ihre Kümmelkörnchen gezählt haben und verzehntet haben und dabei das wirklich Wichtige, die Barmherzigkeit, eben Liebe vergessen haben und so die Nebensache zur Hauptsache gemacht haben. Im nächsten Kapitel werden wir davon lesen. Jesus macht es so einfach. Konzentriere dich auf das eine wirklich Wichtige. Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und du wirst den Willen Gottes tun. Du wirst seinen Plan für dein Leben erfüllen. Und das ist nichts Neues. Das ganze alttestamentliche Gesetz war eigentlich ein praktisches Ausleben dieses Prinzip. Und wir sehen auch schon im Alten Testament Stellen, wo Gott es zusammengefasst hat. Das alttestamentliche Gesetz, diese 613 Gebote und Verbote, wenn wir den Schriftgelehrten glauben wollen. Zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 10. Vers 12. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen liebe deinen Nächsten. Und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Oder in Micha 6, Vers 8 haben wir auch so eine Zusammenfassung. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Also wir sehen schon im Alten Testament so Zusammenfassungen von Gottes Willen. Aber nie hat es jemand einfacher und klarer auf den Punkt gebracht als Jesus hier. Und wenn wir sagen, einfach, dann meinen wir nicht leicht. Genau genommen ist es unmöglich für uns. Liebe ist ja so viel mehr als ein Gefühl. Liebe bedeutet Selbstverleugnung. Bedeutet kostspielige Entscheidungen, Hingabe, Aufopferung. Im 1. Johannes 3 lesen wir, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für Gott und andere. Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als der, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist die Liebe, mit der Jesus dich liebt. Und er möchte, dass wir so lieben. Das hat er uns vorgelebt. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wie wenig Liebe in dieser Qualität in dir ist. Ich habe es nicht natürlich in mir. Von Natur aus bin ich ein selbstsüchtiger und ungeduldiger und fordernder Mensch. Und ich kann nicht natürlich diese Liebe produzieren. Es ist nur sehr begrenzt. Ich kann mein Herz auch nur sehr begrenzt selbst ändern. Also wir können nicht von uns aus so lieben, unabhängig von ihm. Du kannst dich ihm zur Verfügung stellen und ihn durch dich lieben lassen. Dafür bist du geschaffen. Na, eine Glühbirne ist erst wirklich eine Glühbirne, wenn der Strom in ihr ist und sie leuchtet. Und genauso ist es mit uns und Gott. Wir sind erst wirklich Mensch in dem tiefen Sinn, den Gott gemeint hat, wenn wir erfüllt sind mit ihm. Das war von Anfang an sein Plan. Dafür sind wir geschaffen. War nie Gottes Plan, dass wir ohne ihn leben, autonom leben. Also ich kann mich entscheiden und zu Gott sagen, Gott, hier hast du mich. Ich will im Vertrauen auf dich mich entscheiden zu lieben, aber ich weiß gleichzeitig, ich kann es nur, wenn du mich stärkst. Und da vertraue ich dir, dass du bei mir bist und dass du es durch mich tun wirst, wenn ich mich dir zur Verfügung stelle. Also es geht nur aus der Beziehung, aus der Verbundenheit mit Jesus heraus. Ohne Jesus lebst du weit unter deinem Potenzial. Und der eine hat natürlich ein bisschen höheres oder ein bisschen niedrigeres Potenzial. Aber wenn du nicht Jesus hast in deinem Leben, dann lebst du weit unter deinem Potenzial. Dann stehst du wie vor einer unüberwindbaren Mauer. Auf der einen Seite bist du, auf der anderen Seite ist Gottes Plan, Gottes Wille für dein Leben, dieses Liebesgebot. Du brauchst sein neues Herz, dass er sein Gesetz auf dein Herz schreibt. Das ist der neue Bund in Jesus. Und deshalb ist die Reihenfolge wichtig hier. Du sollst den Herrn lieben, Gott lieben mit allem, was du bist, und dann deine Nächsten wie dich selbst. Gott lieben und deine Mitmenschen lieben, das gehört definitiv zusammen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Im 1. Johannes 4, Vers 20 steht, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 25, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also Gott lieben bedeutet meinen Nächsten lieben. Und wenn ich meinen Nächsten liebe, dann liebe ich Gott. Also wir können dann Menschenliebe und Gottes Liebe nicht voneinander trennen. Aber die Reihenfolge ist wichtig, dass wir zuerst Gott lieben mit allem, was wir haben und allem, was wir sind. Viel mehr will ich hier gar nicht ins Detail gehen und es aufdröseln hier, das Herz und Seele und Verstand und Kraft. Ich glaube, es bedeutet einfach Gott lieben mit allem, was du bist. Die Betonung ist hier mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Willenskraft. Von ganzem Herzen, nicht von geteiltem Herzen. Gott will uns ganz. Also zuerst Gott lieben mit allem, was du bist, und dann aus dieser Liebesbeziehung mit ihm deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott ist die Quelle, Gott ist der Ursprung wahrer Liebe. Wenn du Gott nicht liebst, dann ist normalerweise die Person, die du am meisten liebst, du selbst. Und dann ist deine Liebe unter Anführungszeichen für andere immer von Eigeninteresse gesteuert. Nicht wirklich rein. Ich bin nett zu dir, damit du nett zu mir bist. Ich versuche, sie zu lieben, damit sie mich zurückliebt. Oder weil ich Sex haben will oder was immer. Wenn sie nicht lieb zu mir ist, dann bin ich nicht lieb zu ihr. Das ist bedingte Liebe, nicht bedingungslose Liebe, so wie Gott uns liebt. Also wir müssen uns selbst sterben und Gott zuerst lieben. Und dann werden wir ja frei sein, andere zu lieben aus seiner Kraft, sie für Gott zu lieben. Also die Reihenfolge ist ja schon wichtig. Ich würde auch sagen, Gott lieben ist einfacher, als die Mitmenschen zu lieben. Naja, es ist schwerer in dem Sinn, dass wir Gott nicht sehen. Davon hat Johannes im Johannesbrief geschrieben, gell? Weil wir sind es nicht gewohnt, geistlich zu sehen. Aber es ist einfacher, Gott zu lieben, in dem Sinn, dass Gott schlicht und einfach viel liebenswerter ist als ich oder jeder meiner Mitmenschen. Er ist so viel liebenswerter. Was bedeutet es denn zu lieben? Ich würde es so zusammenfassen. Lieben bedeutet erstens eine Wertschätzung und dann zweitens eine Hingabe. Es beginnt mit Wertschätzung. Na, Gott hat den höchsten Wert von allem, was existiert. Er ist der Schöpfer. Er ist in seiner ganz eigenen Kategorie. Alles andere ist Schöpfung. Er ist unendlich, er ist ewig. Alles andere Geschaffene ist endlich. Also er ist der absolut Wertvollste. Und er ist auch der absolut Liebenswerteste. Ja, erstens, weil er unser Schöpfer ist, weil er der Ursprung unseres Lebens ist. Er ist der einzige Grund, warum wir existieren, warum wir da sind. Wir verdanken ihm alles. Wir verdanken ihm unser Leben und alles an unserem Leben, diesem Planeten, das Universum, alles verdanken wir ihm. Und ihn nicht zu lieben oder ihn zurückzuweisen, ihn abzulehnen, ist eigentlich Undankbarkeit im größten Maße. Ist totale Rebellion, ist totale Zielverfehlung. Also erstens, wir lieben ihn, weil er ist der Wertvollste. Und zweitens, wir lieben Gott, weil er ist der Schönste. Er ist die Herrlichste, er ist die Wunderbarste, die Liebevollste, die Geduldigste, die Gerechteste, die Barmherzigste, die Reinste, die Gnädigste, die schönste Person im ganzen Universum. Und wenn wir ihn nur klar sehen, dann werden wir ihn lieben. Das ist ganz natürlich. Es ist natürlich, wir verlieben uns in schöne Personen. Und Schönheit ist im Auge des Betrachters auch. Aber ich möchte gerne einen kleinen Test machen dazu mit euch. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Und ihr könnt mir zeigen, oder für euch selbst beantworten, ihr könnt mir ja nicht antworten, hier in diesem Format. Aber ihr könnt für euch selbst diesen Test machen, in welche Person ihr euch mehr verlieben würdet. Ich zeige euch immer jeweils zwei Personen. Also wir beginnen mit den Ladies, Ladies first. Vielleicht besonders ihr Single Ladies. Geht mal in euch und überlegt euch, welche von diesen beiden Personen ihr eher lieben würdet, in welche ihr euch eher verlieben würdet. In diesen oder in diesen? Habt ihr eure Entscheidung schon getroffen? Okay, Männer, jetzt seid ihr dran. In wen würdet ihr euch eher verlieben? In sie oder in sie? Und jetzt für alle, in wen würdest du dich eher verlieben? In jemanden, der dich so behandelt oder jemanden, der dich so behandelt? Na, was denkt ihr, war es kompliziert? Nee, oder? Ich glaube, wir alle wären uns einig, wir alle würden dieselben Entscheidungen treffen. Es ist natürlich, dass wir schöne Personen lieben, dass wir liebevolle Personen lieben. Ganz natürlich. Und Gott ist der Schönste. Gott ist der Liebevollste und der Liebenswerteste. Und ihn nicht lieben oder irgendjemanden anderen oder irgendetwas anderes zu bevorzugen vor ihm und es als wertvoller oder höher oder wichtiger einzuschätzen, das ist Geschmacksverwirrung. Also selbst wenn es die zweitbeste Sache ist nach ihm. Ich meine, da ist Gott und dann kommt erstmal lange, lange nichts. Und dann kommt das Zweitbeste. Nee, wir lieben das Beste, das ist richtig. Jedes Kind versteht das. Wenn ich meine Kinder frage, welches Stück Kuchen willst du haben, sagen sie alle, das Größte oder das Schönste. Welches Spielzeug willst du gerne haben, das oder das? Das Größere, das Schönere. Ist ganz klar, ist ganz offensichtlich. Und deshalb ist Gott nicht zu lieben eigentlich die Ursünde. Es ist die größte moralische Verfehlung, die es gibt. Das wäre, als würdest du irgendein so ein modernes Kunstwerk unter Anführungszeichen, wo ein Künstler eine Banane an die Wand geklebt hat, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, vor einiger Zeit, wenn er die Banane einem Rembrandt oder einem Meisterwerk von Michelangelo vorziehen würde. Das wäre nicht nur doof, das wäre auch falsch. Da würdest du das ganze Konzept von Kunst in Frage stellen. Also wir lieben Gott, weil er ganz objektiv der Schönste und der Wertvollste und der Liebenswerteste ist. Und wenn das nicht klar hast, dann bist du echt verwirrt. Drittens, es gibt niemanden, der dich mehr liebt als er. Er hat es dir bewiesen. Er redet nicht nur drüber, sondern er hat es dir bewiesen. Schau aufs Kreuz. So sehr liebt dich Gott. Leidenschaftlich, aufopfernd, hingebungsvoll. Niemand sonst hat sein Leben für dich gegeben, oder? Also warum solltest du für irgendjemand anderen oder irgendetwas anderes leben oder irgendjemanden oder irgendetwas mehr lieben als ihn? Er ist ganz objektiv der Wertvollste, der Liebenswerteste, der Befriedigendste. Er ist der größte Schatz. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann sind wir glückliche Menschen, dann sind wir reiche Menschen, ganz unabhängig davon, wie viel wir materiell haben. Schau auf Jesus. Lies die Evangelien, schau auf Jesus. Ist er nicht der wunderschönste Mensch, die wunderschönste Person, der du je begegnet bist? Er ist wunderbar. Und so der Schlüssel für das Lieben, ihn lieben und Menschen lieben, ist, dass wir ihn betrachten. Und wenn wir ihn wirklich sehen, werden wir ihn lieben. Menschen, die Gott lieben, tun das, oder die Gott nicht lieben, tun das nicht, weil sie ein falsches Bild von ihm haben. Weil sie Jesus noch nie wirklich klar gesehen haben. Ich ermutige dich, lies die Evangelien. Betrachte Jesus, seine Sanftheit mit den kleinen Kindern, seine Wahrhaftigkeit diesen Heuchlern gegenüber, wie wir gesehen haben. So eine Kraft, so eine Stärke, aber gleichzeitig so eine Sanftheit und Barmherzigkeit. Und ach, Jesus und die Ehebrecherin, Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. All diese Begegnungen, diese Geschichten, betrachte Jesus. Er ist wunderschön. Und wenn du ihn wirklich siehst, wie er ist, dann wirst du dich in ihn verlieben. Also erstens, lieben bedeutet, jemanden oder etwas den höchsten Wert zuzuschreiben. Wir könnten auch sagen, Wohlgefallen zu finden an ihm. Biblische Sprache, ne? Der Vater hat über Jesus, den Sohn, gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Beginn mit Wertschätzung, aber dann zweitens, Liebe bedeutet eine Entscheidung der Hingabe als praktischen Schritt unserer Wertschätzung. Da ist jemand, der ist unendlich wertvoll, und deswegen gebe ich mich ihm hin. Nur er ist es wert, für ihn zu leben. Und was wir hier aus diesen Versen sehen hier, ist, dass Gott dich ganz will. Gott will nicht, dass du nur irgendwie so ein bisschen flirtest mit ihm oder dass du ihn nur irgendwie so deinem Leben hinzufügst. Oder dass du ein geteiltes Herz hast, ein bisschen Gott, ein bisschen für was anderes oder jemanden anderen leben. Ich meine, wenn du verheiratet bist, frag deine Frau, frag deinen Mann. Hey, würde es dir was ausmachen, wenn ich noch eine andere neben dir hätte? Ja? Also Gott will dich ganz. Gott möchte nicht nur irgendwie ein Teil deines Lebens sein, er will dein Leben sein. Der Apostel Paulus hat geschrieben, das Leben ist für mich Christus. Er will nicht in erster Linie etwas von dir, sondern er will dich. C.S. Lewis hat geschrieben, Gott will nicht einen bestimmten Teil deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit. Er will auch nicht alle deine Zeit und Aufmerksamkeit, er will dich. Er will dein Herz. Er will es ganz haben. Der zukünftige Schwiegersohn fragt seinen Schwiegervater, darf ich um die Hand ihrer Tochter anhalten? Und er antwortet, entweder du nimmst sie ganz oder gar nicht. Also nicht nur die Hand, sondern sie ganz. Und genauso denkt Gott, Gott will dich ganz. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, nicht halbherzig, und mit deiner ganzen Seele, das Wort Psyche im Griechischen, und mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Denken. Und Markus sagt uns, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was du bist. So liebt dich Gott und so möchte Gott, dass du ihn und deine Mitmenschen liebst. Hat Gott dich ganz? Ist er dein Besitzer? Ist er dein König? Ist er dein Herr? Ist er dein Gott? Wirklich, praktisch. Gehorchst du ihm? Würdest du für ihn und seinen Willen, wenn es sein muss, alles andere verlieren, alles andere aufopfern und hinten anstellen? Beziehst du ihn in alle deine Entscheidungen mit ein? Ist sein Wille, ist sein Herz dein Höchstes? Was würde Jesus tun? Ist das die Frage, die dir auf deinem Herzen ist, die dich in all deinen Entscheidungen leitest? Ist er jemand, mit dem du gerne Zeit verbringst? Hat dich Gott ganz? Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Vers 38, dies ist das größte und erste, das heißt das wichtigste Gebot. Und dann das zweite, aber ist ihm gleich. Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir könnten mit anderen Worten sagen, Gott und deinen Nächsten höher achten als sich selbst. Wie es im Philipperbrief Kapitel 2 heißt. Philipper 2, Vers 2, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, also dass ihr selbst im Mittelpunkt stehen wollt, Anerkennung von Menschen, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der als Gott Mensch wurde, sich erniedrigte und als Mensch sich nochmal erniedrigte und diente und ans Kreuz ging für uns. Er ist gekommen, nicht sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Nächstenliebe ist eine Entscheidung. Nächstenliebe bedeutet ganz praktisch, mich aufzuopfern für andere, mich hinten anzustellen und andere höher zu achten, mich zurückzunehmen, um andere in den Vordergrund zu rücken und das Wohl des anderen zu meiner Aufmerksamkeit zu machen. Mich aufzuopfern für andere, nicht andere für mich und meine Interessen. Was würde Jesus tun? Und er hat uns schon gesagt, behandle andere so, wie du gerne von ihnen behandelt werden möchtest. Und wenn ich das tue, wenn ich liebe, dann werde ich ganz automatisch alle Gebote, alle 613 Gebote halten. Dann werde ich nichts Böses tun. Dann werde ich Gutes tun. Wieder sehr praktisch. Liebe ist praktisch, nicht nur irgendwie so ein warmes, emotionales Gefühl. Gefühle gehören auch dazu. Aber es ist viel, viel mehr. Es ist praktisch. Liebe kann bedeuten, zu vergeben. Oder Geschirr zu spülen. Die Windel zu wechseln. Hey Schatz, lass du mal deine Beine hochliegen. Ich mach das. Ich stehe auf. Ich überwinde meinen Schweinehund. Ich verleugne mich selbst. Nicht wie meine Kinder zu fragen, warum ich? Warum nicht er? Nee, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Darum geht's. Und hier ist es wichtig, dass wir auch ein Missverständnis ausräumen, das ich manchmal höre. Manche Leute sagen, du musst dich erst selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Als würde Jesus das hier sagen. Nee, das sagt Jesus nicht. Du musst Gott lieben zuerst und dich selbst verleugnen, bevor du andere lieben kannst. Jesus geht hier davon aus, dass du dich selbst schon liebst. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst schon liebst. Wir sind alle von Natur aus Egoisten und drehen uns um uns selbst. Da kannst du auch einen einfachen Test machen, wie sehr wir uns um uns selbst drehen. Denk an ein Gruppenfoto. Wenn ich jetzt ein Foto machen würde von uns allen, wen würdest du suchen auf dem Foto zuerst? Dich. Ja? Und ob es ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto, hängt einzig und allein davon ab, wie du getroffen bist. Völlig egal alle anderen, du drehst dich um dich. So sehr bist du eingenommen von dir. Und jetzt liebe andere, wie du dich selbst schon liebst. Manchmal nimmt unser Egoismus so eine komische Form an. Ich hasse mich. Ich bin nicht gut genug. Ich kann nichts. Ich bin fett. Ich bin hässlich. Hey, wenn du dich wirklich hassen würdest, dann wärst du glücklich, dass du hässlich bist. Die Wahrheit ist, du kreist total um dich selbst in deinem Denken. Du versinkst in Selbstmitleid. Du denkst, du verdienst was Besseres oder was anderes. Und überhaupt, was die anderen Menschen dir angetan haben und so weiter und so fort. Wenn wir das klar aufdecken, ist es verdeckter Stolz eigentlich, diese Herzenshaltung. Und da hilft es dir nicht, dich noch mehr um dich selbst zu drehen. Liebe dich selbst, damit du andere lieben kannst. Nee, genau das Gegenteil. Du musst von dir selbst wegschauen auf Gott und auf andere, dich neu ausrichten. Joni Erickson, diese gelähmte Frau, die gerade ihren Kopf und ihre Hände ein bisschen bewegen kann, sie hat gesagt, wenn du dich schlecht fühlst, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, ihm zu dienen. Und es wird auch dir besser gehen. Das ist die Medizin. Wenn du dir selber leid tust, wenn du im Selbstmitleid versinkst, wenn du dich schlecht fühlst und all diese Gedanken hast, schau von dir weg. Und bekenne Gott deine Ich-Bezogenheit. Bekenn sie ihm als Sünde. Und vergib den Menschen, die dich enttäuscht haben oder die dich verletzt haben, die dich schlecht behandelt haben. Und dann gib dich Gott hin und lebe für ihn. Er liebt dich. Er liebt dich leidenschaftlich. Du bist so wertvoll in seinen Augen. Du bist ihm einen Jesus wert. Er hat Jesus für dich gegeben. Sich selbst für dich. Er hat dich höher geachtet als sich selbst. Das ist ein unglaublicher Gedanke, dass Gott dich höher achtet als sich selbst. So sehr hat er dich praktisch aufopfernd gelebt. Und du bist kein Fehler. Er hat dich so geschaffen, wie du bist. Nicht mit deinen schlechten Einstellungen, das muss geändert werden, die Sünde in deinem Leben, aber deine Persönlichkeit, deine Begabungen, das, was er in dich reingelegt hat, wie du aussiehst, das hat Gott gemacht und er hat keine Fehler gemacht. Und er liebt dich so, wie du bist und er hat dich begabt und er will dich gebrauchen, so wie du bist. Also hör auf, dich um dich selbst zu drehen und steh auf und diene ihm. Schau dich um nach jemandem, der deine Hilfe braucht, den du für Jesus lieben kannst, und hör auf, dein Leben zu verschwenden. Gehörst inne dir selbst, sondern Gott. Er hat dich erkauft mit einem hohen, hohen Preis. Also schau auf den wunderbaren, wunderschönen, liebenswerten Gott, der deine Mitmenschen und dich so sehr liebt. Liebe Gott, liebe deine Mitmenschen und du wirst seine Bestimmung erfüllen. Und dann als Nebenprodukt wirst du auch ein glücklicherer Mensch sein. Viel glücklicher, als wenn du im Götzendienst des Selbst lebst. Liebe ist Gottes Plan und Gottes Wille für dein Leben. Liebe und du hast Gottes Willen getan. Ich möchte gern abschließen mit einem Vers, den ich gestern in meiner persönlichen Bibellese, in meiner stillen Zeit gelesen habe. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Amen. Liebe, und du wirst Gottes Willen tun heute. Das ist die Hausaufgabe. Wenn du von dieser Übertragung weggehst, entscheide dich zu lieben. Gott zuerst, dich ihm hinzugeben und dann deinen Nächsten für Gott und mit Gott. Und du wirst einen wunderbaren, erfüllten Tag haben heute. Das kann ich dir versprechen. Ich möchte gern beten zum Abschluss. Guter Gott, lieber Vater, ich danke dir, dass du uns so lebst, mit so einer hingebenden, aufopfernden, selbst restlosen, bedingungslosen Liebe. Eine Liebe, die wir gar nicht kennen in dieser Welt. Eine Liebe, die wir auch in uns nicht kennen, aus uns selbst, die wir nicht fabrizieren können. Aber du kannst es durch uns tun und in uns tun. Du kannst durch uns leben. Und dazu wollen wir uns entscheiden, dass wir uns dir neu zur Verfügung stellen. Und ich möchte beten, dass du uns füllst und stärkst und zurüstest. Schenk du uns deine Liebe für jeden Menschen, der uns heute über den Weg läuft. Lass uns dich in jedem Menschen sehen. Danke, Herr, dass du uns kein super kompliziertes Konzept aufgeladen hast, sondern dass du es so einfach machst. Liebe. Und wir haben deinen Willen getan. So segne uns und stärke uns und gebrauche uns heute. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht, seine Gegenwart leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Erfülle dich ganz mit sich und seiner Liebe. Und er gebe dir Frieden. Seid gesegnet und geht in seiner Liebe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.